Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast Deine Gesundheit, unserem Podcast vom Klinikum Esslingen. Und heute freue ich mich ganz besonders über meine Gesprächspartnerin, Frau Dr. Susanne Ruiz. Sie ist leitende Oberärztin bei unserem Klinikum Esslingen und zwar in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Seit jetzt knapp 3 Jahren bei unserem Klinikum tätig und Frau Ruiz, erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Frau Dietze, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, unser großes Thema heute ist Depression. Viele, die sich jetzt fragen, Depression, Psychiatrie, wir haben aber jetzt eine psychosomatische Klinik. Vielleicht können Sie uns da erstmal so einen kleinen Hinweis nochmal geben. Was ist denn da Psychosomatik, Psychiatrie, dass wir da noch ein bisschen so einen Überblick bekommen, welche Unterscheidungen es da gibt?
Ja, am Klinikum Esslingen, das ein Allgemeinkrankenhaus ist, haben wir die Klinik für psychosomatische Medizin und die unterscheidet sich dahingehend von der Psychiatrie, dass wir eben zum einen mal die Erkennung, dann eben auch die psychotherapeutische Behandlung, aber auch die Prävention und Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, deren Verursachung letztlich an psychosozialen Umständen und auch durch psychosomatische Faktoren entstanden ist. Also es ist eine Wechselwirkung zwischen körperlichen und seelischen Bedingungen. Und der große Unterschied zur Psychiatrie ist eigentlich der, dass man bei uns in der Regel geplant in Behandlung kommt, das heißt in unsere Klinik, man meldet sich an, bekommt ein Vorgespräch und danach wird entschieden, ob man teilstationär oder stationär behandelt wird. In eine psychiatrische Klinik können Sie auch in einer akuten Notfallkrise gehen, das heißt, wenn zum Beispiel akute lebensmüde Gedanken aufkommen. Wir haben ein sehr offenes Konzept, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Patienten jetzt nicht in einer akuten Krisensituation sind, sondern dass sie auch kooperieren können mit uns und damit natürlich auch mehr Freiheiten haben, wenn sie bei uns sind. Einzige Ausnahme sind die stationären Patienten, die wir eben konsiliarisch mitbehandeln.
Spannend. Sie selber sind auch Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Wie sind Sie denn drauf gekommen, wenn man Medizin studiert und Sie jetzt als Studentin damals, dass Sie in diese Fachrichtung gerne gehen wollen? Was hat Sie denn da besonders fasziniert dran?
Ja, das ist eine längere Geschichte, Frau Dietze, weil ich tatsächlich lange geschwankt habe zwischen der Psychiatrie, die ich auch durchaus sehr positiv wertschätzen kann und lange überlegt habe, ob ich einen Facharzt für Psychiatrie oder psychosomatische Medizin mache. Letztlich war es bei mir mein Forschungsinteresse und auch die Arbeit im Studium, die mich in die psychosomatische Medizin gebracht hat. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu weit. Ich habe einfach im Rahmen meines Studiums ein Projekt mit Holocaust-Überlebenden in Israel begleitet und war dort in der psychiatrischen Klinik mit tätig, in der gerontopsychiatrischen Ambulanz und hatte da eine Hypothese. Meine Hypothese war, die Kranken sind die Patienten, die psychiatrisch behandelt werden und die Gesunden sind die, die eben nie zum Arzt gehen. Und ich habe damals festgestellt, als ich habe viele Überlebende kennengelernt, habe mit den Interviews geführt und die ausgewertet, und ich habe festgestellt, dass meine Hypothese völlig falsch war, nämlich die Gesünderen waren diejenigen, die in Behandlung waren und die Kränkeren, die wirklich mehr gelitten haben, waren die, die sich nie Unterstützung geholt haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass man mit Therapie wirklich Unglaubliches bewältigen kann und insbesondere auch mit Traumatherapie viele Verletzungen wieder vielleicht nicht heilen kann, aber zumindest erträglich machen kann für den Betroffenen. Und tatsächlich bin ich so zur Psychotherapie gekommen, aber auch immer so ein bisschen mit einem Fuß der Psychiatrie treu geblieben.
Ja, sehr spannend. Ist ja eigentlich jetzt traurigerweise ein sehr aktuelles Thema wieder, was wir gerade wieder erleben in der Ukraine und dem Krieg und den Erlebnissen, die die Menschen dort dann haben. Da wird sicher auch ein großer, hoher Bedarf dann sein, therapeutisch mit den Menschen, die noch dort sind oder die auch hierher geflohen sind, dann zu arbeiten, nehme ich an.
Das wird sicherlich unsere Arbeit prägen, also wahrscheinlich zuerst in den somatischen Fächern, die sich um die Versorgung der Verletzten kümmern und sicherlich perspektivisch auch und auch jetzt schon in der Traumatherapie.
Ist es gut, da früh anzufangen mit Therapie in solchen Krisensituationen?
es ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man möglichst früh auch mit einer Psychoedukation beginnt. Das heißt, den Patienten einfach sagt, was ist eine Traumatisierung und ihn auch erklärt, dass die Situation, in der sie sich gerade befinden, diese Ausnahmesituation, dass das auch normal ist, dass sie unterschiedliche Gefühle haben, die durchaus extrem sein können, und ihnen sehr früh Hilfsmittel an die Hand gibt. Das heißt, wirklich zu sagen, was kann ich tun, um mit dieser aktuellen Überlastungssituation umzugehen? Was kann ich tun, um mich selbst zu beruhigen? Was mache ich, wenn ich Schlafstörungen bekomme, wenn ich plötzlich Albträume bekomme? Also ich glaube, je früher man Unterstützung gibt, umso eher kann man das auch gut behandeln.
Und wenn man nichts tut, kommen wir vielleicht so dann auch in unser Thema Depression. Mhm. Ist das dann die Auswirkung davon, dass man dann damit rechnen muss, wenn man unbearbeitete Themen hat, welche auch immer, dass es dann zu Depressionen führen kann, wenn man sich keine Hilfe holt?
Also das ist was, was wir tatsächlich in unserer Klinik ganz häufig sehen, dass Menschen unterschiedliche Verletzungen oder Traumatisierungen im Laufe ihres Lebens erlebt haben. Das kann oft leider schon im Kindes- und Jugendalter anfangen. Also Stichwort, man hat psychisch kranke Eltern oder ein Kind hat das Pech, dass es Eltern hat, das eine Abhängigkeitserkrankung haben oder in einer schwierigen ökonomischen Lage sind. Also Stichwort Arbeitslosigkeit oder auch kranke Eltern. Es können auch körperliche Erkrankungen sein. Und eine Familie ist in einer schwierigen Situation, dann können das oft häufige Belastungen sein, die dazu führt, dass Kinder eben sehr früh lernen, Verantwortung fürs Umfeld zu übernehmen und wenig für sich selbst sorgen können. Vielleicht auch nicht wirklich gucken können, was brauche ich, dass es mir gut geht. Das sind oft sehr angenehme Menschen als Erwachsene, tolle Arbeitnehmer, die sich sehr viel Mühe geben und viel einbringen. Also das sind oft ganz wundervolle Menschen, aber die einfach sehr viel Altruismus aufbringen. Das kann ein Abwehrmechanismus sein. Das heißt, die sind vielleicht, definieren sich sehr über Leistung und bringen dann eher 120% als 100% Leistung. Und das kann langfristig in eine Depression führen. Ich finde, bei der Depression ist es so wichtig, anzuerkennen, dass die Menschen wirklich oft wollen, aber nicht können, dass die Depression eine Erkrankung des Nichtkönnens ist. Und das ist so schwierig, weil wenn sie sich jetzt das Bein brechen, dann sieht jeder, Frau Dietze hat einen Gips, und jeder wird ihnen Mitgefühl entgegenbringen. Und wenn sie jetzt eine Depression haben, dann sieht es primär keiner. Und wenn sie dann 4 Wochen fehlen in der Klinik, wird vielleicht jeder fragen, warum ist sie nicht da? Aber es ist einfach sehr stigmatisiert, wirklich offen über psychische Erkrankungen zu sprechen. Und viele Arbeitgeber, denen fällt es schwer, damit gut umzugehen.
Ist das immer noch so? Hat sich da in Ihrer Erfahrung was getan im Laufe der Jahre? Weil man redet ja schon immer wieder davon, es gibt auch den ein oder anderen Prominenten, der offen über seine psychische Erkrankung gesprochen hat. Hat das was getan in der Gesellschaft, dass es da ein bisschen mehr Offenheit gibt? Wie erleben Sie das?
Also erfreulicherweise ist mein Eindruck, dass es sich doch mehr öffnet. Das heißt, Menschen schaffen es häufiger auch offen, mit dem Arbeitgeber darüber zu kommunizieren. Aber man kann es leider noch nicht generalisieren. Also die Stigmatisierung ist nach wie vor vorhanden, und insbesondere die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust ist sehr groß. Und wenn man bedenkt, dass eben der sozioökonomische Status ein immenser Risikofaktor für die Entstehung einer Depression ist, das heißt, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind deutlich stärker gefährdet, depressiv zu werden, dann muss man das einfach in Betracht ziehen und ganz klar sagen, dass es dann schon noch viel Aufklärungsarbeit bedarf. Natürlich jemand wie Robert Enke als Beispiel ist natürlich ein prominentes Beispiel, der eine schwere Depression hatte, aber sicherlich auch andere Ressourcen gehabt hätte, das leider nicht geschafft hat, sich da in adäquate Behandlung zu begeben oder die Hilfe zu bekommen, die er brauchte. Aber viele Menschen haben diese Ressourcen gar nicht, und das muss man sich einfach klar machen.
Vielleicht einfach nochmal zum Thema Risikofaktoren, das würde mich noch interessieren. Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, dass eine wirtschaftliche Situation einer der Risikofaktoren ist, in eine Depression an einer Depression zu erkranken. Was gibt es denn noch an sonstigen Risikofaktoren? Und vielleicht auch ein bisschen, gibt es da Unterschiede, was bei Frauen ein Risikofaktor ist und vielleicht bei Männern?
Also wir gehen ja von dem biopsychosozialen Modell aus, letztlich bei der Depressionsentstehung. Und das, auch da besteht noch viel Forschungsbedarf. Natürlich gibt es biologische Ursachen. Man weiß, Kinder von psychisch Erkrankten haben ein höheres Risiko. Wobei auch da muss man zwei Seiten betrachten. Das eine, wie werden sie sozialisiert, also lernen am Modell, wo die Verhaltenstherapeuten ja sehr hinterher sind, zu sagen, die Kinder machen auch, übernehmen viel von ihren Eltern, aber natürlich auch eine genetische Komponente. Dann gibt es die Neurotransmitterhypothese, da greifen sozusagen unsere Medikamente an, Dopamin, Serotonin, diese Systeme, und natürlich wird auch chronischer Stress, also über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, wird auch damit vergesellschaftet. Und psychologische Ursachen, wie vorher schon angesprochen, also Traumatisierungen spielen eine Rolle. Aber natürlich auch Über- oder Unterforderung am Arbeitsplatz, Mobbing, ein ganz wichtiger Punkt. Ein Mensch, der sich in einer Mobbing-Situation befindet, hat wirklich auch eine schwere psychische Belastung zu tragen. Und die sozialen Ursachen, also Armut ist nach wie vor ein ganz großes Problem. Also man hat ein höheres Risiko, in Armut depressiv zu werden. Und bei Frauen, tatsächlich, Frauen verdienen weniger, meistens noch, Stichwort Gender Pay Gap, und haben auch häufiger biografische Brüche. Das liegt daran begründet, dass Frauen eben die Kinder bekommen, später dann öfters längere Pausen haben im Beruf, damit beruflich einfach schwerer haben, gleich erfolgreich zu sein jetzt wie Männer. Und da gibt es schon mehrere Belastungsfaktoren. Letztlich muss man auch sagen, dass leider häufig das auch noch der Fall ist, dass eben Frauen mehr bei der Hausarbeit, mehr bei der Versorgung der Kinder übernehmen, parallel noch berufstätig sind. Also man muss diese Faktoren einfach betrachten. Je partnerschaftlicher eine Partnerschaft ist, umso besser für beide Beteiligten. Mhm. Aber das ist leider nicht immer so. Also wichtig ist, generell niedriger sozioökonomischer Status sind für Männer und Frauen belastend. Mhm. Und das Bildungsniveau ist sicherlich auch was Entscheidendes. Und bei Männern ist es eher protektiv, wenn sie in einer Partnerschaft sind. Und es gab also eine Studie, wo tatsächlich auch herauskam, dass eben auch Ehefrauen und Mütter und alleinerziehende Mütter ein größeres Risiko haben, insbesondere alleinerziehende Mütter. Was auch wichtig ist, ist die soziale Unterstützung. Also wie viel Hilfe hat man in seinem Umfeld? Ein Risikofaktor wäre auch die pflegebedürftige Angehörige. Mhm. Und natürlich auch Dinge wie Missbrauch in der Kindheit, die Frauen auch häufiger erleben.
Also sind Frauen so gefühlt oder nicht nur gefühlt, auch bei Ihnen in der Klinik sichtbar, dass Sie mehr Patientinnen haben, die dann auch zu Ihnen kommen? Sie haben ja ein bisschen beschrieben, wie man zu Ihnen kommt in die Klinik. Melden sich da mehr Frauen bei Ihnen als Betroffene, die dann um Hilfe ersuchen bei Ihnen? Oder sind es auch Männer? Wie ist denn da der Anteil? Merken Sie das bei der Patienten? Bei den Patientinnen und Patienten?
Also wir merken das deutlich. Also wir haben so in der Regel 2 bis 3 Männerzimmer und der Rest sind Frauenzimmer bei uns, wenn man das so sagen möchte. Die Männer kommen zwar zunehmend mehr, aber letztlich ist die Nachfrage bei den Frauen deutlich größer. Man spricht ja auch von einer Artefakttheorie sozusagen. Warum sind Frauen doppelt so häufig erkrankt? Es ist auch eine diagnostische Fehlerquelle. Da kann man natürlich drüber diskutieren, aber es ist schon auch oft so, dass Frauen zum einen leichter Hilfe annehmen, zum anderen aber natürlich, dass es auch diagnostisch so ist. In einer Studie wurde zum Beispiel festgestellt, dass Frauen, wenn sie körperliche Erkrankungen haben, häufiger, da das auf die psychosomatische Schiene geschoben wird, während man bei Männern oft mehr Diagnostik macht und mehr die Somatik im Vordergrund sieht. Das heißt, es sind schon so Annahmen über die personalen Eigenschaften von Männern und Frauen, die dazu führen, dass wir vielleicht auch die falsche Genderbrille aufgemacht haben. Natürlich spielen auch hormonelle, also der Hormonstatus eine Rolle bei uns Frauen, also Stichwort postpartale Depression ist ja auch eine häufige Depressionsform oder auch eine prämenstruelle Verstimmung, die Frauen haben, wobei das per se ja noch kein Depressionskriterium trifft, weil um depressiv zu sein, muss man mindestens über 14 Tage einen anhaltenden schlechten Stimmungszustand haben. Also rein in der Diagnostik ist auch das Zeitkriterium wichtig. Und natürlich gibt es auch eine Häufung in der Menopause. Also die Hormone spielen bei uns schon auch eine Rolle. Hm.
Woran merke ich das denn? Gibt es Anzeichen, wo ich merken kann, Mensch, also das ist jetzt nicht nur irgendwie schlechte Laune, eine Verstimmung oder irgendwie ist gerade, passt nicht so. Und ab wann kann ich feststellen, da ist was Tieferes und das ist jetzt wirklich eine Erkrankung, um die ich mich wirklich kümmern sollte. Gibt es da Anzeichen?
Also es gibt drei Hauptsymptome, die wir immer abfragen. Das ist einmal der gedrückte Affekt, also eine niedergeschlagene Stimmung, die über 14 Tage anhalten muss. Dann, dass der Antrieb reduziert ist, das heißt, den Betroffenen fällt es morgens zum Beispiel schwer, aus dem Bett zu kommen, sich für den Tag zu richten. Der Tag liegt wie ein Berg vor einem und das dritte Hauptsymptom wäre die Anhedonie, das ist die Freudlosigkeit, dass man wirklich keine Freude mehr empfinden kann. Und das ist insbesondere, wenn Sie jetzt zum Beispiel Kinder haben oder Enkelkinder, die wirklich eine große Quelle der Freude für Sie sind. Und ein Depressiver kann unter einem Gefühl der Gefühllosigkeit leiden. Das heißt, die Fähigkeit, Freude zu empfinden, geht komplett verloren. Das geht natürlich oft auch mit Schuldgefühlen einher, weil sie vom Kopf her wissen, ich müsste diese Gefühle empfinden, aber die sind einfach nicht mehr da. Die Gefühle sind nivelliert. Das sind so wichtige Anzeichen. Aber dann gibt es wirklich nur einen bunten Strauß an Nebensymptomen, die dazukommen können. Das kann zum Beispiel eine Appetitsteigerung oder ein Appetitverlust sein. Also es geht in beide Richtungen. Schlafstörungen ist ein ganz häufiges Warnzeichen. Wenn man abends im Bett liegt, nicht mehr einschlafen kann, viel grübelt. Viele berichten auch über ein Früherwachen, dass man morgens um 5 aufwacht und dann nicht mehr einschlafen kann. Oder generell chronisch erschöpft ist, sich müde fühlt, Konzentrationsstörung oder auch Aufmerksamkeitsstörung. Das führt dann oft dazu, dass man am Arbeitsplatz nicht mehr so gut funktioniert. Grübeln habe ich vorher schon genannt, also Gedankenkreis wäre eine inhaltliche Denkstörung. Es gibt auch Depressionen mit psychotischen Symptomen, wo es dann schon ins Wahnhafte geht, zum Beispiel wenn ein Verarmungswahn dazu kommt, dass die Patienten, obwohl sie eigentlich einen festen Arbeitsplatz haben, genügend Geld haben, überzeugt davon sind, wie der Schwabe sagt, dass alles in den Bach runtergeht, dass einfach nichts mehr gut werden kann, obwohl das rein von außen betrachtet nicht so ist. Und da gibt es wirklich zahlreiche Zusatzsymptome und da unterscheiden sich Frauen und Männer sicherlich auch häufig. Frauen suchen dann oft die Schuld bei sich, denken, ach, ich habe es nicht gut gemacht, ich müsste noch besser funktionieren, ich müsste mehr Leistung bringen, wobei Männer öfters die Neigung haben, das zu externalisieren und zum Beispiel streitlustiger werden oder aggressiver werden oder vielleicht auch eher ein dissoziales Verhalten im Sinne von fahren schneller Auto oder was Aggressives an den Tag legen. Und das wird ja per se auch als männliche Eigenschaft manchmal angesehen. Das heißt, das ist, also da müssen wir Psychosomatiker, Psychiater auch genau hingucken, kann vielleicht auch die Aggression ein Zeichen der Depression sein. Und Frauen, die dann eher in Rückzug gehen, sich nicht mehr aus dem Haus begeben und sehr einsam werden. Also da gibt es schon unterschiedliche Reaktionsweisen.
Es ist ja teilweise auch so, dass Angehörige da sehr mit betroffen sind, wenn man in einem Haushalt ist mit jemandem. Was würden Sie den Angehörigen raten, wenn die feststellen, mein Partner oder mein Kind, was auch immer, hat solche Anzeichen? Muss dann die Hilfe immer von demjenigen ausgehen oder die Hilfe suchen, der betroffen ist? Oder können da auch Angehörige was tun, Impulse geben, helfen?
Also wichtig ist es, wenn man das realisiert und bemerkt, es tatsächlich anzusprechen und ernst zu nehmen und auch versuchen, in die Kommunikation darüber zu gehen. Es ist natürlich schon so, um ins Hilfesystem zu kommen, erwarten wir auch, dass der Betroffene sich meldet. In der Psychotherapie kommt man nur, wenn wirklich der Betroffene anruft und nicht jetzt die Mutter oder der Partner. Aber was ich empfehlen würde, sehr niederschwellig sind zum Beispiel die Beratungsstellen, die es ja in jedem Landkreis gibt, auch bei uns im Landkreis Esslingen. Und dort kann man erstmal sehr niederschwellig ein Erstgespräch machen, eine Beratung bekommen, ohne gleich mit einer Diagnose stigmatisiert zu werden. Wir Ärzte müssen einfach Diagnosen geben, darüber funktioniert unser Abrechnungssystem, sodass ich wirklich empfehle, erstmal eine Beratungsstelle zu gehen. Und da sind dann Profis, meist Psychologen, die dann vielleicht sagen, es wäre vielleicht doch gut, wenn Sie sich mal zum Facharzt begeben. Das ist dann oft auch besser, wenn das zum Beispiel ein Externer sagt, als die eigene Ehefrau, wo es dann vielleicht auch mit einer gewissen Missgunst oder Fragwürdigkeit aufgenommen wird. Es ist oft leichter für einen Profi, das zu sagen, als für den Angehörigen. Aber da kann man ja durchaus mitgehen. Einen guten Ansprechpartner finde ich auch immer den Hausarzt, wenn man einen hat, der einen lange kennt, wo man das besprechen kann. Und dann ist es wirklich gut, sich ans Hilfesystem zu wenden, erst niederschwelligen Psychosomatiker oder Psychologen aufzusuchen. Da findet man ja über die KVBW Arztsuche alle kassenzugelassenen Kollegen. Und im Zweifelsfall, wenn man wirklich niemand findet, empfehle ich auch immer die 116 117, die Facharzt-Hotline, wo man eigentlich relativ schnell einen Termin bekommen sollte.
Das ist schon mal ganz wichtig, schon ganz viele wichtige, konkrete Hinweise. Wenn man jetzt diese Diagnose gestellt bekommen hat und zu Ihnen in die Klinik kommt, wie läuft dann so eine Behandlung ab? Können Sie da ein bisschen erzählen, was dann da in der Klinik passiert?
Ja, also dadurch, dass wir eine Psychosomatik sind, nach erfolgtem Vorgespräch, in dem die Indikation erstmal für eine stationäre oder teilstationäre Aufnahme gestellt wurde, an dem Tag, an dem der Patient aufgenommen wird, jetzt natürlich immer mit Corona-Test, ganz wichtig, bekommt der Patient bei uns erstmal einen Bezugstherapeuten. Wir haben sehr viele ärztliche Psychotherapeuten, die alle eine psychotherapeutische Ausbildung haben, aber auch Ärzte sind. Wir haben in der Zwischenzeit auch 2 Psychologinnen bei uns im Team und jeder bekommt einen Therapeut und es gibt wirklich eine Art Stundenplan. Das ist auch was, was mir an unserer Klinik unglaublich gut gefällt, dass wir so eine extrem hohe Therapiedichte haben. Das heißt, jeder Patient bei uns bekommt Kunsttherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie. Wir bieten Entspannungsübungen an, wir bieten Psychoedukation an, Skillsgruppe, also je nachdem, welches Krankheitsbild vorliegt. Und es gibt regelmäßig Einzelpsychotherapiestunden mit seinem Bezugstherapeuten, aber auch 3-mal die Woche eine Gruppentherapie. Das heißt, es ist ein sehr enges und intensives Setting. Also es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten, auch nonverbal sich zu entfalten. Und das Zusammenspiel dieser Therapien, also führt in der Regel zu einem guten Erfolg. Und das ist auch sehr schön im Austausch. Also wir Therapeuten tauschen uns drüber aus und das ist so hilfreich, dann von der Musiktherapie zum Beispiel eine Rückmeldung zu bekommen oder gemeinsam ein Bild zu betrachten und zu reflektieren, was sich verändert hat im Prozess. Das heißt, es ist ein intensiver Prozess bei uns. Also ich sage immer den Patienten, die zu uns kommen, insbesondere auch wenn sie in die Tagesklinik wollen, das ist schon auch anstrengend bei uns. Also es ist ein bisschen wie Arbeiten. Man kommt morgens um 8, geht nachmittags heim und zwischendrin gibt es viel Arbeit zu tun. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu begehen.
Wie viele Wochen ist man denn ungefähr hier, wenn man hier eintritt dann in die Klinik? Gibt es da so eine Richtlinie ungefähr?
Wir sagen den Patienten immer, also 6 bis 8 Wochen sollte man schon rechnen. Wenn Sie jetzt aber jemand haben, der zum Beispiel eine komplexe Traumatisierung hat, die über Jahre hinweg ging, der kommt auch in 6 bis 8 Wochen nicht so weit und der muss im Zweifelsfall auch mal bis zu 12 Wochen behandelt werden. Manche Patienten bräuchten sicherlich deutlich länger. Das ist natürlich schwer zu vereinbaren. Wir haben auch eine lange Warteliste. Das heißt, wir schauen individuell und überprüfen im Team auch immer wieder, wie lang bleibt jemand da, wie lang hat er Bedarf. Manchmal, durch das Glück, dass wir die Tagesklinik haben, kann man auch sagen, wir behandeln einen Patienten stationär, bieten ihm aber an, er kann vielleicht nach einem Jahr wieder kommen, kann in die Tagesklinik gehen und die Therapie dann fortsetzen. Weil für mich geht Therapie auch in unterschiedlichen Schritten. Man macht einen Fortschritt, kann den festigen im Alltag und dann aber nochmal einsteigen in die Therapie.
Vielleicht noch ein paar Sätze dazu, ob Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps geben können, dass es vielleicht gar nicht zu einer schweren Depression kommt. Kann man was dafür tun? Kann man was für sich tun? Wie kann man auf sich aufpassen, dass man gar nicht in eine tiefe Depression rutscht? Oder geht es vielleicht auch gar nicht?
Also es gibt unterschiedliche Komponenten. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder was dafür tun kann und dass wir auch an unserer Resilienz arbeiten können. Wir Ärzte sind ja immer so ein bisschen auf den Pathologiepfad gepolt, aber es gibt ja auch das Modell der Salutogenese, also wie bleibe ich gesund, wie entsteht Gesundheit und den Fokus darauf zu werfen, zu gucken, was kann ich für mich tun, dass ich gesund bleiben kann, so wie ich mich viel bewege, mich gesund ernähre, möglichst keine Suchtmittel konsumiere, so kann ich auch für meine psychische Gesundheit was tun. Und ich selbst bin ein großer Fan von Meditation, von Achtsamkeitsübungen. Auch körperliche Bewegung ist was auch unserer Psyche gut tut. und sich immer wieder klar machen, viele Dinge sind eine Frage der Bewertung. Also sehe ich den Notausgang oder sehe ich das Feuer? Das macht schon einen Riesenunterschied aus. Und wenn ich merke, ich komme in eine Erschöpfungssituation, halte ich dann inne und überprüfe meine Situation, gucke ich, ob ich was ändern kann und sich klar machen, dass Stress auch letztlich über Bewertung entsteht. Wenn ich einen positiven Stress habe und ich weiß, ich habe eine Herausforderung und ich kann die aber durchaus schaffen, dann kann das ein Ansporn sein und mir viel Energie geben. Wenn ich aber was als nicht bewältigbar bewerte, ist das auch schwierig. Und deshalb bin ich ein Riesenfan von Ressourcenarbeit. Das heißt, gucken, was kann ich tun, wenn ich ein Musikinstrument spiele, auch wirklich mir Zeit nehmen, das zu üben, auch meine künstlerischen Seiten auszuleben, wirklich gucken, dass man Freunde trifft. Das war in der Pandemie natürlich sehr schwierig. Soziale Kontakte, also ich habe vorher mal gesagt, das soziale Netz ist was sehr Wichtiges. Also wirklich seine Kontakte pflegen und natürlich gucken, dass man ausreichend schläft und auch am Arbeitsplatz schauen, ist das der richtige Ort, an dem ich arbeite? Fühle ich mich wohl? Bekomme ich genügend Wertschätzung? Komme ich gut mit meinen Kollegen aus? Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, liebe Frau Roes, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ihnen wünsche ich ganz viele positive Momente und schöne soziale Begegnungen und immer den Blick in Richtung Notausgang. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.